Ja, vielen Dank für das gute Beispiel von den Frauen, was sie gebracht hatten mit dem Glas Wasser und den Tischtennisbällen. Und ich musste dann dran denken, wo sie das Wasser in das Glas eingefüllt hatten. Was war das Problem, dass der letzte Ball nicht rausflog? Im Wort lesen wir, Gott schenkt uns Ströme des lebendigen Wassers. Und ich glaube, nicht diese 1,5 Liter, die dahinter hingen, waren das Problem. Es war genug Wasser, um sie rauszuschwemmen. Das Problem war die Öffnung. Das Problem ist, wenn unser Herz nicht geöffnet ist für Gott, dann kann er uns nicht reich beschenken. Er kann uns nicht frei machen von den Dingen. Das Lied macht die Tore auf, öffnet eure Herzen weit. Das Lied hat es in sich und das wünsche ich mir, dass wir heute unsere Herzen aufmachen für das Wort Gottes. Lesen wir dazu 3. Mose 33 und 34. Und der Herr redete zu Mose und sprach, rede du zu den Kindern Israels und sprich, am 15. Tag dieses 7. Monats soll dem Herrn das Laubhüttenfest gefeiert werden, 7 Tage lang. Und dann gibt Gott die Anordnung, was sie einen jeden Tag machen sollten. Und ab Vers 42 weiter, 7 Tage lang sollt ihr in Laubhütten wohnen. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Kinder Israels in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus dem Land Ägypten herausführte. Ich, der Herr, bin euer Gott. Und Mose verkündete den Kindern Israels die Feste des Herrn. Warum sollten die das Fest feiern? Damit es eure Nachkommen wissen. Das war das Ziel dieses Festes. Damit es eure Nachkommen wissen, dass ich euch herausgeführt habe aus der Sklaverei, dass ich euch herausgeführt habe aus Ägypten. Deswegen sollten sie Laubhüttenfest feiern. Die Frage ist, was soll dieses Alte Testament heute mit Advent zu tun haben? Vater Staat hat es geschafft, den ersten Advent ins Kalendarium fest einzutragen. Jeder feiert Advent. Jeder hat vielleicht heute die erste Kerze angezündet. Aber feiert jeder wirklich im Herzen Advent? Ist es in deinem und in meinem Herzen Advent? Kann ich aus dem Verhalten der damaligen Israeliten, der Juden, kann ich da etwas übernehmen? Oder gibt mir das ein warnendes Beispiel, um etwas zu verbessern? Es gab solche und solche. Wir feiern heute ersten Advent und wir haben in dem letzten Advent 2016 eine Predigt gehört über das Warten. Und ich habe gemerkt, das Warten gehört einfach zu unserer Einstellung. Und wenn wir wirklich warten oder die Art, wie ich warte, prägt mein Verhalten sehr stark. Die Art, wie ich warte, prägt meine Einstellung. Die Art, wie ich warte, lässt es in meinem Leben sichtbar werden. Wir haben es im Hinterkopf, das Volk hat die Verordnung bekommen, das Laubhüttenfest zu feiern. Nein, nicht 1 bis 2 Tage, sondern ganze 7 Tage lang. Und ich stelle mir das vor, im Kalender sind 7 Tage rot. Genial. Ich freue mich für jeden Tag, der rot markiert ist im Kalender, dann weiß ich, ich habe frei. Ich habe Zeit. Ich freue mich riesig. Aber ist das wirklich die Message des Feiertages? Ist das wirklich die Message, die das Fest beinhaltet? Die Frage auf heute bezogen, wie sieht mein Fest aus? Wer ist auf meinem Fest willkommen? Egal welche Art es ist, ob es Advent, ob es Weihnachten ist, ob es Ostern ist, ist es Pfingsten, egal. Was ist meine persönliche Freude, dass ich zu diesem Fest komme? Was ist meine Motivation, dieses Fest zu feiern? Ja, wir haben heute auch schon wieder gehört, Advent ist nicht ein christliches Fest. aber wir können unsere Mitmenschen prägen. Genauso wie das Geld nicht von Gott ist. Es ist ein teuflisches System. Ich kann Geld verwenden, um jemanden zu verfluchen, indem ich einen Rechtsstreit anfange und mich jahrelang ihm kümmere, dass er fertig gemacht wird. Aber ich kann auch mit Geld segnen. Ich kann Menschen Freude machen. Ich musste feststellen, dass die Israeliten, die Juden genannt, echte Ausdauer bewirkten. Denn wir haben das im Alten Testament gelesen, dass Gott die Verordnung gegeben hat. Und im Neuen Testament finden wir dieses Fest immer noch. Sie feierten es. Und in der Zwischenzeit, als Gott es gab in 3. Mose bis hin zum Neuen Testament, in dieser ganz langen Zeit ist etwas Wunderbares passiert. Eine Jungfrau wird schwanger und sie gebiert den Sohn Gottes auf diese Welt. Jesus ist Gott geworden und Mensch zugleich. Sein Leben ist im Neuen Testament mit so vielen grandiosen Geschichten beinhaltet. Wenn wir sein Wort lesen, dann finden wir heraus, wie präzise er seinen Auftrag ausgeführt hat. Wir müssen immer wieder feststellen, seine Reden waren einzigartig, genial. Sie waren genauso, damit die Schrift erfüllt würde. Er, der Sohn Gottes, der König der Juden und doch das Lamm zugleich. Jesus, das Lamm, das am Kreuz hing und doch mein König, dein König, der König der ganzen Menschen aus Marienheide, aus der ganzen Welt. Und ich finde es immer wieder genial, wenn du dir das Leben Jesu ansiehst, wie er den Zeitplan des Vaters einhält. Wie perfekt. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Das richtige Handeln, komplett den Willen des Vaters zu verrichten. Und im Johannesevangelium finden wir in Kapitel 6 die erste Ich-Bin-Aussage. Davon gibt es ganze 7. Und ich fand es interessant, als Jesus die erste Ich-Bin-Aussage getätigt hatte, waren ihnen, die nachgefolgt waren, dem Jesus, die Rede zu hart. Jesus, er vollführt hier eine Scheidung zwischen dem echten Glauben und dem Glauben, wo Menschen einfach hinterherliefen. Wir lesen in Johannes 6, Vers 66, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Jesus, er war direkt. Aber Jesus war auch bei all dem fair. Er war hart zugleich. Obwohl er harte Reden verteilte und oft provokante Antworten und Fragen stellte und gab, können wir nachlesen, Jesus wollte, dass jeder gerettet wird. Jesus wollte sie zum echten Glauben führen. Denken wir an die Verordnung, an das Laubhüttenfest. Das, was Gott dem Menschen verordnet hatte. Und es war wieder mal soweit, sie sollten es jedes Jahr feiern. Und in Johannes 7, Vers 2, fand ich eine interessante Begebenheit. Es war aber das Laubhüttenfest der Juden nahe. Da sprachen seine Brüder zu ihm, brich doch auf von hier und zieh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen können, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so offenbare dich der Welt. Wir haben in diesem Abschnitt etwas herausgefunden. Jesus, er hatte Halbbrüder. Obwohl es die gleiche Mutter war, dennoch nicht der gleiche Vater. Denn die Schrift lehrt uns, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger wurde und sie gebar einen Sohn. Josef war zwar der Vater für Jesus in dem, dass er ihn versorgte, aber nicht der Leibliche. Ob du es glaubst oder nicht. 1. Korinther 2,14, für den, der es nicht glaubt, 1. Korinther 2,14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Diese Halbbrüder von Jesus, sie haben ihn weder geliebt noch an ihn geglaubt. Sie lockten sie ihn eigentlich in eine Falle. Sie gaben ihm einen Tipp: Hey Jesus, wenn du doch berühmt werden willst, warum tust du dies im Verborgenen? Geh doch hin auf die Straßen und verkündige es. Geh doch auf dieses Laubhüttenfest, dort werden viele sein, die dir zuhören wollen. Sie wussten genau, dass Jesus Feinde hatte und diese Feinde warteten auf diesem Fest. Es waren die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und sie sagten zu Jesus: Niemand tut etwas im Verborgenen und sucht zugleich öffentlich bekannt zu werden. Ihr könnt euch das vielleicht bildlich vorstellen. Wenn du berühmt werden willst, gehst du nicht in deinen Keller und fängst laut an zu singen, damit alle dich hören. Du gehst natürlich irgendwo zu einem Manager, der dich vermitteln kann. Du gehst vielleicht ins Fernsehen, in die Talkshows, damit du berühmt wirst. Jesus besaß eine weitaus höhere Intelligenz. Jesus besaß eine weitaus höhere Macht. Er wusste, er wird berühmt. Warum? Weil es der Wille des Vaters war. Er, der Sohn Gottes, er konnte nicht wie wir vor den Kopf sehen der Menschen, sondern er sieht in das Herz. Er sieht in dein Herz, er sieht in mein Herz. Und er sah auch in das Herz der Brüder und er wusste, sie sind Lügner. Sie wollen ihn nur loswerden. Irgendwo versuchten sie auch das Gleiche zu spielen wie die Mutter. In Kapitel 2, wo das Fest, die Hochzeit war, wo der Wein ausging, da sagte sie: Du, tu doch was. Jesus wich ihr zu oder sagte ihr ganz schroff zurück: Frau, was hast du damit zu tun? Ich habe mit dir nichts zu tun. Er wollte ihr klar machen: Ich mache nicht das, was du mir sagst. Ich mache einzig und allein den Willen meines Vaters. Den Ratschlag, den die Brüder hier getan haben, geht Jesus auch nicht nach. Ja, er geht zu dem Fest, nachher lesen wir es. Aber interessanterweise nicht so, wie die Brüder ihm das vorgeschlagen haben, sondern er ging hin zu diesem Fest im Verborgenen. Und ich stellte mir die Frage, warum im Verborgenen? Kapitel 7 am Ende gibt uns die Antworten, Vers 45. Da lautet die Frage der Priester und Pharisäer: Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Wo ist er? Jesus hat wieder Chaos angerichtet. Jesus hat wieder die Leute gespalten. Es gab welche, die sagten: Wahrhaftig, dieser ist der Sohn Gottes. Es gab welche, die in den Rücken gekehrt hatten. Interessanterweise, die Pharisäer und Schriftgelehrten feierten alle dieses Laubhüttenfest. Doch ich fragte mich, was ist deren Motiv gewesen, dieses Fest zu feiern? Hatten sie wirklich tiefe Dankbarkeit in sich? Sie wollten Jesus töten. Was ist Advent? Was ist Weihnachten für dich? Das Laubhüttenfest, das war eigentlich die geniale Gelegenheit, Jesus als zentralen Mittelpunkt in dieses Fest zu stellen. Jesus, der Befreier. Er war eigentlich der Grund, warum sie dies feierten. Jesus, und doch Gott, hatte sie doch aus Ägypten herausgeführt, aus der Sklaverei. Er hat sie befreit. Er war derjenige, der das Fest angeordnet hatte. Eigentlich hatten sie nur eine Aufgabe, sie sollten dankbar sein. Sie sollten ihren Nachkommen vermitteln: Er hat uns befreit. Sie sollten es alle wissen. Doch der Grund dieser Feier durfte nicht dabei sein. Er war nicht gewünscht, weil er den Leuten oft unbequem erschien. Er sagte ihnen, was sie falsch machten. Er wies sie auf ihre Fehler hin, auf das, was wir vorhin schon gehört haben. Jeder hat gesündigt, das, was Melita gesagt hat. Jeder verfehlt die Herrlichkeit. Er sagte zu seinen Brüdern in Johannes 7,7: Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Und dieses Fest der Juden war für mich eine erschreckende Parallele zu diesen Festen, die man heute feiert. Man feiert sie. Es gibt die einen, die feiern wirklich in der Erwartung auf Jesus Christus hin, nicht auf das Kind, das alle Jahre wiederkommt. Aber wie viele Menschen warten gar nicht auf Jesus? Wie viele sind beschäftigt in der Adventszeit, lassen sich überrümpeln von dem ganzen Stress? Vielleicht sind sie den ganzen Advent damit beschäftigt, die besten Geschenke herauszupicken. Vielleicht sagen sie ihren Kindern, jeden Tag ein Tag weniger noch und dann ist Weihnachten. Dann kriegst du die besten Geschenke. Man wartet einzig und allein, beschenkt zu werden. Wie deine Motivation aussieht, kann ich nicht beurteilen. Ich kann dir vor den Kopf sehen. Ich weiß, du bist heute hierher gekommen. Ich weiß, du hast scheinbar Interesse, Advent zu feiern. Aber beurteilen kannst du es selber. Auf was du wartest, auf wen du wartest. Und die Frage ist, mit wem feierst du das Fest? Feierst du das Fest der Liebe nur mit deiner Familie, nur mit Menschen, die du magst? Und ich möchte uns drei Fragen stellen. Und anhand dieser Fragen können wir feststellen, ob unser Motiv richtig ist, Advent und die ganzen Feste zu feiern. Ist Jesus in unseren Festen wirklich willkommen? Ist Jesus der zentrale Mittelpunkt unseres jeden Festes, das wir feiern? Ist die Botschaft von Jesus Christus so klar, dass wenn Menschen mitfeiern, es verstehen, sie sind verloren. Sie brauchen Jesus. Ohne diesen Jesus gehen sie verloren. Und ich wünsche uns eine besinnliche Adventszeit. Eine Zeit, die wir nutzen, nicht um Stress, um Hektik zu verbreiten, sondern damit wir diesen Auftrag, den die Juden damals bekommen haben, das Fest zu feiern, damit die Kinder es wissen, warum sie es feiern, dass wir unsere Feste feiern, indem wir sie hinterfragen. Was bedeutet es, unseren Kindern es mitgeben? Gott segne uns damit, in dem echten, in dem ehrlichen Warten auf dem Heiland der Welt. Dass unser Verhalten wirklich geprägt davon wird, dass es echten Glauben beweist, unser Leben. Und die Frage oder die Antwort kannst du dir selbst stellen. Mein Motiv ist richtig. In den Augen Gottes in der Adventszeit. Ist es das wirklich? Gott segne uns im Nachdenken und lass uns zum Ende noch aufstehen und beten.